Herzlich willkommen, liebe Hörer der Programmierbar. Eine neue Folge steht heute an und wir reden über WebAssembly. Mhm. Fabi,
hallo,
ist am Start und wir haben uns wieder einen Gast eingeladen, der sich damit gut auskennt, und zwar Christian Weyer. Du bist Mitgründer und CTO von ThinkTecture und herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Magst du vielleicht ganz am Anfang mal ein bisschen was über dich erzählen, deinen Werdegang, wo du herkommst, wie das mit eurer Firma begonnen hat, was jetzt so deine Rolle ist?
Okay, wie lange haben wir Zeit?
Insgesamt, auch wenn wir so eine Stunde haben, aber mach ruhig, erzähl ruhig.
Das Gute an dem Podcast ist, man sieht mich ja nicht, das heißt, man sieht meine ganzen grauen Haare nicht. Also, Christian Weyer, mittlerweile 46 Jahre alt, bin in der Branche wirklich aktiv als technischer Berater seit 1996 und auf der Bühne, beziehungsweise ja, wenn es um Seminare, Konferenzen, Workshops und ähnliche Events geht, seit 1997. Ich habe studiert an der TU in Darmstadt, Informatik, also reine Informatik, und habe mich da aber schon relativ schnell und relativ früh selbstständig gemacht, weil ich gemerkt habe, das ist zu trocken und zu theorielastig. Habe dann dadurch mein Studium natürlich so um ein Jahr circa verlängert und war dann als Hiwi, als wissenschaftliche Hilfskraft am Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung tätig. Das ist direkt neben dem Unicampus, beziehungsweise mittlerweile integriert. Habe da aber überhaupt gar nichts mit 2D, 3D und Grafik gemacht, sondern schon immer irgendwas mit Netzwerken, um es mal ganz allgemein zu sagen. Ganz am Anfang war ich der Systemadministrator von den wenigen Macintoshes im Fraunhofer und irgendwann hat mein damaliger Betreuer gemeint, ey, du machst doch Informatik im Studium, ihr macht doch da Java, das ist doch so ähnlich wie dieses neue Zeugs da von Microsoft, diese Active Server Pages und dieses COM. Und ich so, naja, so ähnlich vielleicht. Kaufte mal ein Buch, ich hätte ein Projekt. So, das war der Anfang vom Ende. Das war, wie gesagt, 1996. Und dann habe ich mich gleich da selbstständig gemacht und habe während dem Studium eben nebenbei immer geartet quasi in Form von technische Beratung, Architekturthemen, also Consulting ganz allgemein formuliert, aber eben auch immer schon mit Implementierungsunterstützung. Genau, das waren so die ersten Schritte eigentlich. Und dann habe ich mich halt sehr in diesem Microsoft-affinen Universum, ich sage mal, festgesetzt. 2000 kam ja dann die erste Vorversion von .NET. Damals hieß es ja noch NGWS, Next Generation Windows Services. Das war der Codename. Und 2001 war ja dann der .NET Launch dann auch. Und seitdem mache ich eigentlich .NET. Und auf diesen ganzen Events und Konferenzen hat man natürlich dann Kolleginnen und Kolleginnen kennengelernt, Gleichgesinnte, Selbstständige und Freelancer. Und da habe ich dann halt auf einigen dieser Events, die in Deutschland, aber eben auch europaweit waren. Und damals war auch noch Budget da, dass man dann auch in die USA konnte. Und es hat auch noch Spaß gemacht, in die USA zu gehen auf Konferenzen. Hat man dann halt eben Leute getroffen und gemerkt, wer wie denkt und wer wie zu einem passen könnte. Und da habe ich dann meinen Kompagnon, den Ingo Rammer, kennengelernt. Und die Legende sagt, dass dann auf irgendeiner Konferenz in Neu-Ulm in irgendeinem Hotelzimmer die Minibar leer gemacht wurde und dann die ThinkTecture gegründet wurde.
Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Start.
Das war 2004. Also wir haben dann 2004 mit der ThinkTecture begonnen. Die ThinkTecture war am Anfang nur eine GbR, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit dem Inge und mit mir. Und wir haben es immer so als, ich sage immer jetzt retrospektiv, Marketingmantel für High-Quality.NET-Experten gesehen. Ja, da waren dann verschiedenste Kollegen dabei, die jetzt alle selber selbstständig waren und Freelancer waren. Und wir haben das sozusagen unter dem ThinkTecture-Brand zusammengefasst. Das lief alles wunderbar, das war cool. Jeder hat seine eigene Kundenschar gehabt und seine eigenen Projekte. Wir haben immer sehr viel auf diesem Architektur- und verteilte Anwendungsaspekt gemacht. Ja, das war eigentlich alles wunderbar. Bis wir dann 2010 haben wir umfirmiert in der GmbH und Co. KG. Das war eigentlich der rein organisatorische Geschichte, weil wir auch Projekte gemacht haben mit Institutionen, die halt mit einer GbR dann eher so ein bisschen Bauchschmerzen hatten. Also das war aber vom Businessmodell her noch immer das Gleiche. Und 2012 und 2013 haben sich der Inge und ich dann so langsam mal Gedanken gemacht, jetzt müssen wir mal langsam was anderes machen. Dieses Technologie beherrschen und Technologie anderen beibringen ist cool. Das haben wir jetzt wirklich bis zum Erbrechen sozusagen ausgereizt. Jetzt wollen wir mal den nächsten Schritt gehen. Auf der einen Seite kamen die Kunden, die dann immer gesagt haben, kommt, helft uns doch mal weiter bis über diese Architektur- und Prototyping-Phase. Und auf der anderen Seite haben uns Leute gefragt, sag mal, stellt ihr nicht irgendwie ein, können wir nicht mit euch Projekte machen. Naja, dann haben wir halt ein Businessmodell aufgestellt für uns und haben dann Ende 2013 die AG gegründet und 2014 dann am 1. April, kleiner April-Scherz, sind wir dann live gegangen mit der ThinkTecture AG.
Ja, cool. Und aber auch was man auch merkt, also wenn man sich so ein bisschen umschaut auf Konferenzen und so, ihr seid generell, also man sieht öfter mal jemanden von der ThinkTecture irgendwo sprechen. Also ist das, du hast auch schon gemeint, irgendwie von Anfang an mit auf der Bühne gewesen da in dem Bereich. Ist das bei euch irgendwie auch so Firmenphilosophie, Firmen-DNA, da viel auch so auf Konferenzen und so zu sein? Weil ich finde, das merkt man schon, wenn man nach euch schaut und so, wenn wir uns ja auch immer mal auf Konferenzen umgucken. Ihr seid schon sehr präsent.
Vollkommen richtig erkannt. Also am Ende ist das zur Schau stellen, das nach außen tragen, das Präsentieren im ureigentlichsten Sinne der jeweiligen Expertise ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns. Das heißt, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt von unserem Marketing. Ja? Also wir haben bis vor kurzem gar kein explizites Marketing betrieben und getrieben, sondern haben das halt über Fachartikel in Printmagazinen, ja, die gibt es wirklich noch, und dann vor allem eben über die klassischen Konferenzen haben wir eben unsere Marketingmaßnahmen abgebildet. Und auch wenn ich Leute einstelle, frage ich immer gleich sofort, ob jemand ein Problem damit hätte, irgendwann mal in ein paar Monaten oder wenn es dann halt passt, ja, vom Selbstwertgefühl, von der technischen Know-how-Basis her, ob die Person dann Problem hätte, mal auf eine Bühne zu gehen oder sowas. Weil das gehört bei uns einfach dazu. Wir haben natürlich auch Kollegen, die sagen, brauche ich jetzt nicht unbedingt, die sind extrem technisch super drauf, aber haben halt dieses Gehen und diesen Drang halt einfach nicht. Die kann ich dann aber irgendwie anderweitig motivieren, ihr Wissen dann weiterzutragen, indem wir halt, keine Ahnung, irgendeinen Screencast aufnehmen. Der ist halt nicht live und ist halt offline, aber man kann ihn halt optimieren und tweaken und pimpen oder es wird ein Artikel mal draus gemacht und ähnliches. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, wir sind mittlerweile 19 Leute und davon sind wir, glaube ich, ich sage jetzt mal so 14 Techniker, also die wirklich auch in täglichen Projekten aktiv sind und davon ist gut die Hälfte auf jeden Fall öffentlich sichtbar, also mindestens öffentlich sichtbar.
Also sind die jetzt alle bei euch eingestellt oder habt ihr auch noch irgendwie dieses alte Modell praktisch so ein bisschen parallel, dass das wie so ein Schirm über einzelne Freelancer gespannt wird?
Nee, wir haben das komplett aufgegeben, weil wir eine Firmenphilosophie halt kommunizieren möchten, die halt sehr stark auf gewissen Werten halt aufsetzt und da muss man einfach vollkommen 100% dabei sein sozusagen. Ja? Und man muss dann halt auch bestimmte Dinge ganz einfach anders da kommunizieren, was mit Freelancern oftmals nicht möglich ist. Ja. Also der Mitarbeiter steht bei uns halt sehr, sehr hoch. Und damit wir da eben diese Denkweise, dieses, ich sag immer, Family first auch und Human Being first, damit wir das auch wirklich umsetzen können und dann auch wirklich durch die ganze Mannschaft kommunizieren können, braucht es einfach eine Exklusivität, sage ich mal, in der Zusammenarbeit. Deswegen haben wir dieses Freelancer-Modell komplett aufgegeben.
Und wie viel Hands-on-Code macht ihr sozusagen? Oder du vielleicht auch selbst? Also wie oft programmierst du noch was?
Das war ein fieser Nachsatz. Echt, das war ein fieser Nachsatz. Ich wollte gerade anfangen zu antworten. Ich fange mal mit der ersten Frage an.
Sehr gerne.
Hands-on, to sure. Also unsere Kunden sind immer Softwareentwickler. Ja? Also wir haben keine End-User als Kunden. Das heißt, idealerweise sitzt auf der anderen Seite immer ein Softwareentwicklerteam beim Kunden. Das ist mittlerweile nicht immer so, weil es kommen dann auch Leute zu uns, die haben einfach super interessante bis extrem geile Ideen und sagen, könnt ihr mir helfen in der Umsetzung? Ja, oder es kommen halt Kunden, die sagen, ja, wir haben zwar Entwicklerteams hier, aber die sind so im Daily Business vergraben, wir können gar keinen Kopf frei bekommen und schon gar keine Zeit frei bekommen, um irgendwie über die Zukunft nachzudenken. Weil wir werden eigentlich immer nur dann reingeholt, wenn es um Neues geht. Neue Technologien, neue Architekturansätze, Evaluierung von Ideen. Wie weit sind sie möglich, wie weit sind sie nicht möglich? Und das geht eben von Workshops, wo man nur sehr viel zuhört und dann sehr viel Fragen stellt und dann eben mit Lösungsideen und Skizzen und Architekturen, aber eben auch schon gecodeten Proof of Concept hinten draus fällt, bis hin zur kompletten Implementierungsunterstützung. Das heißt also, je nach Kollege und je nach Projekt sind die wirklich jeden Tag an der Tastatur auch. Muss man aber dazu sagen, wir sind jetzt nicht so aufgestellt, dass wir jetzt irgendwie Projekte haben, die wir ein halbes Jahr en bloc abfeiern, sondern wir haben immer so, meistens funktioniert, es ist natürlich dann eine Herausforderung in der tatsächlichen Planung, dass jeder Kollege 2, manchmal sogar 3 Kundenprojekte in einem Monat hat. Das heißt also, wir haben meistens so maximal 2 Wochen Blöcke. Manchmal sind es mal 3 oder 4 Wochen, wenn es halt bestimmte Phasen gibt in dem Projekt. Aber ansonsten sind wir schon darauf bedacht, dass A, unsere Kollegen eben diese Abwechslung haben und B, der Kunde natürlich auch ein bisschen Luft hat und Zeit hat, das Gesehene, Gelernte und Neue sich Angeeignete auch ein bisschen verarbeiten zu können. So, der zweite Teil war, wie sehr ich noch in die Tasten hau. Also operativ in Projekten eigentlich gar nicht mehr. Es kommt ab und zu mal vor, dass wenn ich sage jetzt mal auf CXO-Ebene angesprochen werde und die CXO-Ebene auf der Gegenseite extrem technisch ist und selber auch noch codet, dass ich mich dann auch hinsetze und dann so eine kleine Battle-Challenge mal mache mit der anderen Seite. Und natürlich muss ich jeden Tag mir die aktuellen Entwicklungen angucken. Das heißt, ich schreibe viel Code sogar, aber überhaupt nichts mehr in Projekten oder produktiv. Ich probiere extrem viel aus. Mein Mac schaut aus. Das ist der absolute Wahnsinn. So viele Node-Versionen und .NET Core-Versionen. Das ist alles schon wieder komplett im Eimer und überholt. Also ich probiere viel aus. Klar, muss ich ja, weil ich muss ja in der Lage sein, einzuschätzen, was könnte interessant werden? Was ist wie, ich sage mal, handhabbar, sowohl für so High-Skill-Entwickler als auch für die Anwendungsentwickler, die sie dann auch irgendwo umsetzen müssen und adaptieren müssen. Aber wie gesagt, produktiv. Also ich kann ganz viele To-Dos in meinen Code schreiben, aller bitte hier noch sauber machen, bitte hier noch absichern, bitte hier noch Exception-Handling machen. Das sollten meine Kollegen nicht machen.
Okay, alles klar. Cool.
Machen wir mal einen Themeneinstieg, oder Dennis?
Ja. Vielleicht noch eine, so eine, die ein bisschen in deine Richtung führt. Ist vielleicht mein ein bisschen eingestaubtes Bild, was ich habe. Oder, na, ich weiß nicht, vielleicht begegnet dir es auch relativ häufig. Wenn ich .NET höre und ich selbst noch nie große Berührungspunkte damit gehabt, ist das in meinem Kopf immer so ein bisschen, ich weiß nicht, alt oder nicht ganz modern oder irgendwie sowas, womit ich wahrscheinlich jetzt ziemlich falsch liege.
Jetzt machst du ein komplettes neues Thema auf jeden Fall.
Ja.
Das macht ja nichts, ist ja cool.
Und
ja.
Beispielsweise hat mich auch gerade schon erstaunt, dass du sagtest, auf deinem Mac bist du in der Umgebung und machst dann die .NET-Sachen. Da hätte ich jetzt irgendwie auch, ich weiß gar nicht warum, ich bin wahrscheinlich einfach, weil ich nicht weit genug bin in meinem Kopf, aber hätte ich jetzt auch so gedacht, dass es klassischerweise auch eher die Windows-Welt und du hast einen Windows-Rechner bei dir stehen und nicht einen Mac. Aber dem ist wohl nicht so, oder?
Genau, also tatsächlich von unseren Experten und Technikern haben, glaube ich, nur 2 Stück tatsächlich Windows-Maschinen. Mhm. Alle anderen sind komplett auf dem Mac unterwegs. Okay. Das hat einen Grund, weil wir natürlich neben dieser .NET und Microsoft Affinität, also ich persönlich und der Ingo sind 2010 hingegangen und haben uns überlegt, was ist denn eigentlich mit dieser ganzen Frontend- und UI-Thematik? Also Leute, die Java machen, können das so einigermaßen nachvollziehen, die Schmerzen, die man da eigentlich hat. Weil es gibt ja gefühlt irgendwie 5 bis n unterschiedliche UI-Technologien. Jede funktioniert irgendwie auf ihre eigene Art und Weise. Jede ist aber nicht irgendwie so vollumfänglich, dass man sagt, genau die ist es. Und irgendwie in der Microsoft-Welt wurde die eine oder andere dann doch auch immer wieder mal abgewählt. Ja, so Silverlight und diese Windows 8-Thematik. Das heißt, wir haben uns umgeguckt, was wäre denn die sinnvollste UI-Technologie und UI-Plattform für unsere Kunden. Naja, und das sind halt aufs Web gestoßen und auf diese Idee von Single-Page-Applications. Das heißt, wir haben damals schon sehr, sehr viel auch in diesem Web- und Node- und JavaScript-Umfeld gemacht. Deswegen haben wir uns dann auch die idealen Entwicklungsmaschinen gesucht. Und da sind wir halt damals einfach dann weg von unseren Windows-Maschinen hin auf die Mac-Maschinen. So, das ist also das eine. Und das andere ist, ich kann deine Sicht oder deine Denkweise oder dein Bauchgefühl wahrscheinlich eher komplett nachvollziehen. Es ist wahrscheinlich genau das gleiche Bauchgefühl, wie ich habe, zum Beispiel von Java. Also wenn ich auf Java gucke, dann sage ich, ach Gottes Willen, das war doch dieser James Gosling, das war doch sogar 96, als ich damals angefangen habe, oder? Ist es nicht dieser alte Kram? Und genauso, wie das für Java heutzutage natürlich überhaupt nicht mehr stimmt, stimmt es natürlich für .NET auch überhaupt nicht mehr. Was Microsoft ja schon immer hervorragen konnte, war, die Leute zu verwirren mit Namen und mit Versionen. Es fing ja an mit .NET Framework 1.0, dann also es war ja so 2001, dann .NET 1.1, dann .NET 2.0, dann .NET 3.5, SP1 4.0.
Ich bin schon wieder 4, verwirrt. Das ist schon da bin ich raus.
Warte. 4.5, das heißt, dann kam 4.6, 4.7, 4.8. Parallel gab es dann aber schon .NET Core. Das ist jetzt quasi die neue Welt. .NET Core ist ein kompletter Rewrite von allem von unten hoch zu. Das heißt, mit .NET Core 1.0 vor einigen Jahren, ich kann jetzt gar nicht genau das konkrete Jahr sagen, wurde .NET dann wirklich komplett Cross-Plattform. Das heißt also wirklich Linux, Windows, macOS, Docker-fähig natürlich dadurch auch. Ja. Und auch das komplette Tooling. Das war dann auch so die Zeit, wo dann auf einmal Visual Studio Code aufs Tablet kam, ja. Und die halbe Entwicklergemeinde, die überhaupt gar nichts mit .NET und .NET Core am Hut hat, sagt auf einmal, boah, wie geil ist Visual Studio Code eigentlich? Ja, das kommt von Microsoft, ja. Was ist denn hier los eigentlich? Das heißt also, vor etlichen Jahren hat sich da ein Riesenshift auch ergeben, auch innerhalb von Microsoft. Es war da, als Steve Ballmer abgelöst wurde von Satya Nadella, der dann die Company auch komplett gedreht hat, von der Produkt-Company hin zu Services und Cloud-Company. Und da wurde eine Riesen-Mindset-Änderung auch in Redmond durchgeführt. Und da fiel unter anderem eben auch eine komplett ja neue, leichtgewichtige Cross-Plattform-Runtime und Tooling oben drüber dann hinten raus. Und das heißt eben bis heute .NET Core. Und ab November heißt wieder alles nur noch .NET.
Ja klar, macht Sinn.
Ist geil,
macht
ne? Sinn.
Ja, ist gut, ist gut. Immerhin ist .NET geblieben. Also
weil da wäre die Story jetzt ja irgendwie langweilig ja. Auf einmal geworden. Nee, das heißt dann .NET 5 auf einmal jetzt.
Ah. Ja, bei 4.9 aufgehört, dann zu .NET Core und jetzt wieder.
Das
bei,
hast du jetzt gesagt. Ja,
genau. Okay, macht Sinn. Ja, kurzer Ausflug und dann wieder zurück. Ja, cool. Dann, Dennis, bist du wieder up-to-date, was .NET angeht.
Ja.
Dann können wir jetzt zu...
Jetzt können wir zu WebAssembly kommen, oder?
Genau, WebAssembly, das war das Thema, ja. Kannst du in kurzen Worten für jemanden erklären, was WebAssembly ist? Ja, vielleicht auch vor dem Kontext so, wie sah denn die Welt vor WebAssembly aus?
Im Endeffekt ist WebAssembly ein Set an Spezifikationen, um nativen Code im Browser lauffähig machen zu können, mit den gleichen Sicherheitsmechanismen wie JavaScript auch.
Mhm. Also Sicherheitsmechanismen bezieht sich auf, also warum ist der Aspekt Sicherheitsmechanismen so wichtig?
Der ist sogar extrem wichtig, weil immer wenn Leute nativen Code hören, denken sie, yes, ich kann jetzt endlich wieder alles machen. weil ich schreibe meinen C-Code, habe da meine Pointers ganz wild und mache dann irgendwie einen File auf im File-System, mache einen TCP-Socket auf, ne, und so weiter. Das geht natürlich nicht. Du bist immer noch im Browser und du befindest dich immer noch in der Sandbox. Das heißt, du darfst natürlich nicht aufs Filesystem zugreifen, außer über die gerade neu spezifizierten File-APIs, die aber noch nicht wirklich fertig sind und auch noch nicht in jeden Browser implementiert und integriert sind. Du darfst natürlich keinen TCP, keine UDP-Socket aufmachen. Du kannst in Windows nicht einfach auf die Windows-Registry zugreifen und Ähnliches, sondern du bist einfach im Browser in der Sandbox.
Okay. Und das heißt, wie funktioniert das jetzt? Also ich meine, der einfache Frontend-Entwickler weiß, okay, ich kann JavaScript im Browser laufen lassen. Wie funktioniert, also was macht denn WebAssembly, dass es andere Programmiersprachen im nativen Code im Browser laufen lassen kann?
Im Endeffekt ist es so ähnlich wie in .NET. Es gibt eine Intermediate Language, also so eine Art Bytecode. Also du hast dann deine Ursprungssprache und gebaut wurde WebAssembly 1.0. Die Spezifikateure, gibt es das Wort? Aber hört sich
ja, hört sich gut an, ja, kann man nehmen.
Die Spezifikateure nennen es auch MVP, also Minimal Viable Product, diese 1.0, wurde eigentlich konzipiert und gebaut für C und für C++. sodass man eben nativen Code mit C und C++ schnell in den Browser bekommt. Hintergrund der ganzen Geschichte war Gaming. Diese ganzen Games, diese ganzen Engines mussten und sollten so schnell wie möglich und so günstig wie möglich, aber dennoch so performant, wie es irgendwie geht, in den Browser. Deswegen haben sie halt Ansätze gesucht, um von der nativen Welt über JavaScript hin in den Browser zu kommen. Da gab es einen Ansatz, es hieß ASM.js, ASM.js, also Assembler JavaScript sozusagen. Das war eine reduzierte, minimierte, hochoptimierte Untermenge von JavaScript, um eben dann von meinem C++-Toolkit, Compiler-Toolkit cross-compilen zu können, um dann diesen Code im Browser ausführen zu lassen. Das ging eigentlich relativ gut, war aber von der Performance her und von der Maintenance her und von der Standard-Compliance her jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei.
Ja, das heißt, es kam im Endeffekt, JavaScript kam raus. Also JS, ich schreibe irgendwas anderes, JavaScript kommt raus, also es wird JavaScript ausgeführt. Okay.
Und da haben sie eben gesagt, nee, das kann ja nicht irgendwie der Weisheit letzter Schluss sein. Wir brauchen ein Zwischenformat sozusagen, dass wir auch nicht nur von C und C++ in den Browser können kommen, sondern dass wir auch sowas verwenden können wie Rust oder sowas später wie Java oder von mir aus auch C-Sharp und .NET eben, sodass man beliebige Programmiersprachen eigentlich nehmen kann. Man braucht dann eben nur, in Anführungszeichen, nur diesen Cross-Compiler und dann hat man unten drunter dann eben ein Kompilat. Das ist auch so ein geiles deutsches Wort, wo dann unten ein Punkt WASM, also Punkt WASM-File rausfällt und das ist dann sozusagen das binäre Byte-Format von WebAssembly.
Okay, und das wird dann, der Browser führt das dann in, was hat er, was bringt der Browser mit, um das auszuführen, eine virtuelle Maschine oder wie?
Genau, also es ist im Endeffekt eine virtuelle Maschine, ähnlich der JavaScript-Engine, die eigentlich jeder Browser mitbringt. Und wenn du mal auf caniuse.com gehst und guckst dir an, welche Browser das alle unterstützen, dann sind es eigentlich, wenn du den Luxus hast und kannst immer die Evergreen-Versionen nutzen von deinen Browsern, dann ist es eigentlich jeder Browser heutzutage.
Ja.
Bis auf den Internet Explorer,
genau,
aber den
will ja.
Achso, du bist gerade drauf.
Ich bin gerade mal draufgegangen, aber genau, Internet Explorer, aber gut, war ja fast klar. Ne?
Genau, weil den IE, den braucht ja auch keiner mehr, vor allem will ihn keiner mehr, dafür gibt es jetzt den neuen Edge und dann ist ja alles gut.
Okay, das heißt aber, dass ich dann in den alten Browsern einfach, wenn ich etwas selbst schreibe in WebAssembly, kann ich nur die Browser unterstützen. Ich muss dann, wenn ich einen alten Browser unterstützen will, das gleiche nochmal in JavaScript schreiben oder habe ich irgendwelche Möglichkeiten?
Es gibt ein Polyfill, was dann, also ich habe es noch nie ausprobiert. Das ist jetzt ein Bereich, wo ich jetzt dann ein bisschen vorsichtiger werde mit den Aussagen, weil ich nicht genau weiß. Es gibt, glaube ich, ein Polyfill, das basiert auf ASM.js. Allerdings weiß ich nicht, inwieweit jetzt da das aktuelle WASM-Byte-Format wirklich kompatibel ist zu dieser alten Chose. Das kann ich dir nicht sagen.
Okay, alles klar.
Weißt du, wann das ungefähr eingeführt wurde, die erste Version?
WebAssembly? Ich glaube 2015. 2015, 2016 vielleicht.
Ändert sich darin viel? Also gibt es da große Weiterentwicklung oder ist es einmal dieses Standardding geworden und da kann man eigentlich alles drin machen, was man braucht?
Das kann man jetzt ja wieder von zwei Seiten aufspannen, das Thema. Es ändert sich nicht viel, das heißt, es ist super stabil, ja. Also es gibt keine API-Änderungen. Es ändert sich nicht viel. Gottes Willen, die Entwicklung bleibt stehen. Hilfe, da tut sich ja gar nichts. Kann man tatsächlich von beiden Seiten her so sehen. Ich sehe es momentan so, es könnte ein bisschen mehr Dampf auf dem Kessel sein, wenn es um die Spezifikation geht und um die Implementierung geht. Wir haben durch unsere langen Kontakte sowohl zu Microsoft als auch zu Google mittlerweile haben wir direkte E-Mail-Kommunikation mit Verantwortlichen in den jeweiligen Firmen, die ja dann auch in den Gremien sitzen. Und man merkt schon, die arbeiten da schon dran im Hintergrund. Aber in der Öffentlichkeit ist momentan ein bisschen Ruhe und ein bisschen wenig Traktion meiner Meinung nach. Es gibt so Themen, die sind eigentlich relativ wichtig, dass man sie mal jetzt eintütet, wie zum Beispiel Multithreading oder Garbage Collection, das ist nämlich alles noch nicht da. Dann solche Dinge wie, was ich mit WebAssembly momentan nicht machen kann, ist, ich kann nicht direkt aufs DOM, aufs Document Object Model zugreifen, da muss ich immer über eine JavaScript-Brücke gehen, sozusagen. Was natürlich dann wieder entsprechendes Marshalling und Unmarshalling, Serializing und Deserializing bedeutet und dadurch natürlich auf die Performance dann auch geht und auf den Durchsatz. Das heißt also, da gibt es schon noch einige Baustellen, Die sind auch alle erkannt und alle adressiert auf der jeweiligen GitHub-Seite. Aber so von der Implementierung her und von der Öffentlichkeitswirkung her ist es tatsächlich ein bisschen ruhig geworden.
Aber ich finde, da hast du direkt zwei interessante Themen angesprochen, die mich jetzt auch interessieren würden. Ich glaube, dass diese Kommunikation zwischen JavaScript und dem WebAssembly-Code. Also erstmal generell, die erste Frage wäre sozusagen, wie funktioniert die Kommunikation? Also ich werde wahrscheinlich irgendwie einen Teil derzeit in WebAssembly haben, der ja irgendwie hochperformant sein muss. Wie kommuniziere ich von JavaScript zu WebAssembly? Und dann, das können wir als zwei, oder ich stelle mal eine Folgefrage danach, das wäre der erste Teil sozusagen, wie kommuniziere ich eigentlich JavaScript, WebAssembly? Was muss ich machen, wie funktioniert es?
Beziehungsweise man sollte vielleicht sogar einen Schritt weiter vorne noch anfangen, glaube ich. Was will man denn überhaupt machen im Browser? Also welche Art von Problemstellung habe ich denn? Ich werde ja wahrscheinlich irgendetwas haben, was schon meine kleinseitige Anwendung darstellt. Also ob das jetzt eine SPA ist mit Vue, mit React, mit Angular, hast du nicht gesehen. Oder ob es halt irgendwie eine Server-Side-Rendered-Geschichte ist. Keine Ahnung, Ruby, PHP, .NET, Java, egal. Aber irgendwas will ich ja scheinbar im Browser laufen lassen, was es wert ist, dort abzulaufen. So, das heißt, wir haben zum Beispiel Kunden, die haben halt extrem alten Code, also extrem alt heißt wirklich, die haben da Intellectual Property in Algorithmen gegossen in den 90ern, die halt sehr komplexe Berechnungen machen in den unterschiedlichsten Bereichen und Industrien. Das heißt, ich brauche natürlich erst einmal dieses C++ Source Code Artefakt, muss das dann halt je nach Compiler Toolchain muss es dann noch ein bisschen vorbereiten. Ja. Es darf halt kein großer Monolith sein, so wie halt vielleicht über 20 Jahre gewachsen sein kann mal, sondern ich brauche halt irgendwas, was dann hinten raus als Module halt rausfällt und das braucht dann halt ein Interface. Weil ich muss ja irgendwie mit diesem C++-Code in Verbindung treten. So, das heißt also, irgendwann fällt dann da hinten raus aus dem Compiler ein .wasm. Dieses WASM kann ich laden über ein JavaScript-API. Sprich, wenn ich jetzt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich habe eine Single-Page-Application in Angular, weil ich es am besten kenne jetzt. Da habe ich meine ganze Anwendung drin, mein UI, Module, Oberfläche, hast du nicht gesehen. So, und jetzt soll da drin eine 3D-Visualisierung passieren. Diese 3D-Visualisierung mache ich vielleicht auch noch in JavaScript, verwende sowas wie 3.js oder wie Babylon.js, um dann eben das 3D-Modell anzuzeigen. Aber dahinter hängen komplexe Berechnungen, je nachdem, welche Parametrisierung ich mache oder je nachdem, wie ich das Modell dann im Browser bewege oder verändere. Das will ich nicht nachprogrammieren in JavaScript, sondern ich hätte gerne eben diese Intellectual Property aus der Firma, die da schon seit ganz, ganz vielen Jahren existiert. Also nehme ich mir dieses WASM-File, was ich hier vorher erzeugt habe, lade es nach über ein JavaScript-API und kann dann mit diesem Interface, was ja in diesem WASM abgebildet dann ist, weil es ja aus der C++-Welt schon so kommen muss als Interface, kann ich dann kommunizieren. Also am Ende des Tages kann ich Daten hinschicken über einen Memory-Buffer. Das ist also wirklich auf der Ebene. Das ist ziemlich low-level. Ja? Also ich bekomme dann einen Pointer mehr oder weniger auf den Speicher, muss dann also meine Daten, wenn es komplexe Typen sind, muss ich die dann als so wirklich platt klopfen, muss so rüberschieben in den Buffer. Drüben kann es wieder ausgelesen werden und dann wieder das ganze Retour.
Okay, und dass ich per Buffer kommuniziere, ist WebAssembly-Spezifikation, hat jetzt nichts mit der Programmiersprache zu tun, die ich in WebAssembly compiled habe. Also
exakt.
Okay, das ist einfach die Kommunikationsschnittstelle.
Genau, genau.
Ja, cool. Also deshalb, aber weil wir jetzt bei Use Cases, die du schon mal aufgemacht hast, da waren jetzt die Use Cases, die ich jetzt bisher rausgehört habe, waren einmal WebAssembly wurde entwickelt für Games, hochkomplexe Anwendungen im Endeffekt, die viel Rechenpower brauchen und einfach hochoptimiert sein müssen. Das wäre ein Use Case. Der andere Use Case, den du jetzt genannt hast, ist, ich habe im Endeffekt schon einen alten Intellectual Property in einer Programmiersprache, die ich nicht in JavaScript gießen möchte und dazu vielleicht auch noch komplex ist. Das heißt, das kann ich machen. Gibt es denn Use Cases, so wie, also wenn ich jetzt, ich sag jetzt mal, einfacher Webentwickler bin, für mich mir zu überlegen, irgendwie einen Großteil meiner Applikation in WebAssembly zu schreiben, oder muss ich wirklich sagen, ich muss hier was, eigentlich was Hochperformantes haben oder in Anführungsstrichen Altlasten oder kein JavaScript mögen?
Das ist natürlich eine super Frage. Die stellt sich nicht nur dir und uns, sondern die stellt sich natürlich auch diesen ganzen Plattform- und Toolherstellern, also Google, Oracle oder wem auch Java immer gerade gehört. Natürlich auch Facebook, Amazon und im Endeffekt dann auch Microsoft. Also die Frage ist eigentlich, kann ich WebAssembly mehr oder weniger als Vehikel verwenden, um Webanwendungen zu bauen, und muss ich dabei aber nicht mit JavaScript entwickeln? Das ist sozusagen die Frage, die da oftmals dahinter steckt. Und diese Frage hat sich Microsoft zum Beispiel gestellt. Ich meine, ich komme halt immer wieder auf diese Firma zurück, weil ich halt mit ihr seit 1996 zu tun habe und in dem .NET Core und in dem Webumfeld halt auch immer mit denen mich austauscht.
Das können wir doch als Beispiel doch gut nehmen und uns daran entlanghangeln. Ist ja wahrscheinlich auch gültig dann für andere Anbieter.
Okay, weil wir haben natürlich, jetzt greife ich ein Thema von vorhin auf, wir haben diese Problematik ja in der Windows- und .NET-Welt, dass es unterschiedlichste UI-Technologien gibt und gab, also Windows Forms, WPF und WinUI und Silverlight und hast du nicht gesehen. Aber es gab eigentlich nie etwas, wo man sagt, okay, ich als .NET-Entwickler, ich als C-Sharp-Entwickler, ich kann mein jetziges Know-how und meine vielleicht sogar Codebasis verwenden und kann damit echte Webanwendungen bauen, sodass ich den kompletten, also alle Vorzüge von Webanwendungen habe. Einfaches Deployment, einfach per URL aufrufbar, responsive Design über CSS, lauffähig, idealerweise dann auch auf Tablets, auf iOS, auf Android, auf macOS, auf Linux, auf Windows und so weiter und so fort, ohne dass ich das jeweils neu und nativ bauen muss. Das heißt also, dieser Wunsch, der ist schon seit längerem da. Deswegen gab es ja auch vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren diese Idee und dann auch die Umsetzung von Silverlight. Silverlight war ja am Ende des Tages nichts anderes als bestimmte Konzepte von WPF, also Windows Presentation Foundation, mit XAML und mit C-Sharp quasi Webanwendungen zu bauen. Ja, nur das waren keine Webanwendungen. Silverlight war im Endeffekt dann wie Flash, es hat nur über ein Plugin funktioniert. Es war ein komplett proprietäres System. Du hast kein HTML gehabt und kein CSS, du hast kein Document Object Model gehabt, es war ein Universum im Universum sozusagen. Und da haben die extreme Klimmzüge gemacht. Das gab es ja dann auch für Mac und alles. Es war ja der Wahnsinn. Naja, und als dann Apple gesagt hat, auf unser iPad kommen keine Plugins, dann war ja der Anfang vom Ende dann da, ne? Sowohl für Silverlight als auch für Flash. Deswegen war natürlich der Wunsch und das Streben nach einer echten, interoperablen, standardgestützten Art und Weise .NET und C-Sharp-Code in den Browser zu bekommen, schon immer sehr, sehr groß. Und natürlich dann mit dem Auftreten von WebAssembly und auch mit den ersten Inkarnationen der Implementierung in den jeweiligen großen Browsern hat Microsoft da halt versucht, einen Weg zu finden, dass man quasi im Endeffekt Single-Page-Applications mit HTML, CSS, C-Sharp und .NET Core schreiben kann, die dann in jedem WebAssembly-fähigen Browser ausgeführt werden können.
Ja, cool. Und aber dann schließt sich für mich so ein bisschen die Frage an. Ich glaube, das war meine zweite Frage, die ich dann vorhin nicht ausformuliert hatte, war, um mit WebAssembly dann meine Applikation ja komplett schreiben zu können, muss ich ja auch irgendwie mit dem Browser kommunizieren können. So. Und ich frage mich jetzt so diese ganzen APIs, die JavaScript zur Verfügung hat, so DOM-Manipulation, ähnliches so. Wie sieht's denn, also damit ich dann am Ende wirklich kein JavaScript mehr schreiben muss und komplett sagen kann, wir entwickeln nur noch in Rust, in C-Sharp, wie auch immer, .NET. Wie sieht es denn da aus? Weil im Moment wirkt es für mich noch so, ja, okay, es ist schon vorweggegriffen, ja.
Schlecht, weil genau diese Weiterentwicklungen jetzt aktuell noch fehlen. Also ich muss momentan wirklich immer über diese JavaScript-Interop-Brücke gehen. Ein ganz heißes Thema sind ja diese PWAs, diese Progressive Web Apps, ja, wo ich einen Service-Worker habe, wo ich online-offline drüber implementieren kann, wo ich andere ganz coole neue APIs habe im Browser, zum Beispiel das Sharing-API, um zum Beispiel auf dem Phone dann sagen zu können, hier mal das und das da und dahin teilen. File-System-API habe ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Da habe ich momentan immer nur Zugriff, wenn ich über dieses JavaScript.
Okay, aber das, ich höre da jetzt schon raus, dass das schon das Zielbild ist, dass ich in WebAssembly alles nativ machen kann und das gleiche kann wie JavaScript, nur ohne JavaScript.
Yes.
Okay, das ist auch schon mal zumindest gut zu wissen. Aber sowas wie, also gut, wir sagen jetzt 2015 kam WebAssembly, jetzt sind wir 5 Jahre später. Du also scheinst
haben wir 16, an der, 16 bis 20.
Ja. Und du sitzt an der, scheinst ja an der Quelle zu sitzen, hast du irgendwelche, so wenn du jetzt ein Best Guess machen müsstest, wann wir uns in dieser Welt befinden? Es ist in die Glaskugel schauen, ich weiß.
Also in der Welt von einer komplett multi-threaded garbage collected Runtime, wo ich vielleicht auch meinen .NET und Java und sonstigen Code direkt reinkompilieren kann, so gemäß Ahead-of-Time-Compilation, dass ich es direkt schon optimieren kann, plus direkter Zugriff auf DOM und auf die anderen Web-APIs im Browser. Ah, Gott, das ist fies. Ich sage jetzt einfach nochmal 4 Jahre. Ja. Dann bin ich, glaube ich, einigermaßen safe.
Aber es ist doch zumindest schon mal, wenn du da schon das Gefühl hast, eine safere Aussage, finde ich, gibt es schon mal ein ganz gutes Gefühl. Aber für mich schießt hier jetzt noch ein bisschen die Frage an, weil du hast ja auch vorhin die Garbage Collection so angesprochen. Und ich glaube, man muss vielleicht noch mal ein bisschen mehr verstehen. Ich kann ja rein theoretisch in WebAssembly jetzt aktuell auch schon jegliche Sprache kompilieren. Ne? Also ich könnte auch, wenn ich will, Java oder irgendwas, ich glaube, da ist der interessante Knackpunkt, was eine große Runtime mit sich bringt, auch schon als WASM-File runterkompilieren. Dann müsste wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstehe, die Runtime einfach auch immer mitkompiliert werden. Und also deswegen,
Sau gut erkannt.
Deswegen ist wahrscheinlich, präferiert man auch sowas wie, keine Ahnung, Rust, C-Sharp oder so, wo es eine kleine Runtime gibt, die einfach, also damit die Files am Ende, weil ich glaube, das Wichtige ist im Endeffekt, ich lade das ja im Browser und so ein WASM-File bringt eine gewisse Größe mit sich so. Und also vielleicht erzähl doch dazu noch ein bisschen, warum man eigentlich die eine Sprache macht, warum man die andere, wie das dann mit den Runtimes und der Garbage Collection in Zukunft auf sich hat.
Super Punkt. Ich spring wieder in die .NET-Welt, ne?
Ja, gerne.
Als Beispiel. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich die .NET Runtime als klein und schlank bezeichnen darf. Ich würde es jetzt mal einfach nicht machen. Aber ja, ich meine, da ja bestimmte Features in .NET wie in Java auch einfach drin sind, die man braucht, ja, eben Multithreading und ähnliches. Und das eben momentan in WebAssembly noch nicht ist. Ich meine, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel des Multithreading. Da geht es dann auch noch um ein paar weitere Details. Kann man es halt momentan einfach nur nicht wirklich so machen, dass ich einfach jetzt mein Java-File oder mein C-Sharp-File nehme und hau das durch den Java, also Java-C oder durch den CSC und hinten raus fällt ein Punkt WASM. Das geht halt aktuell nicht. Sowohl vom Tooling her, als auch eben von den Capabilities von den WebAssembly Runtimes. Deswegen muss man tatsächlich die Runtime selber cross-compile sozusagen. Also das heißt, die .NET Common Language Runtime, die CLR, die Ausführungsengine von .NET, die wird cross-compiled und die wird dann als .wasm zur Verfügung gestellt. Die lade ich dann in den Browser und dann habe ich quasi, und das ist halt genau der Zustand, den ich eigentlich nicht haben will auf Dauer. Ja, und das hast du wahrscheinlich dann auch schon so im Hinterkopf gehabt. Ich habe jetzt eine Runtime auf einer Runtime.
Ja.
Und das will ich natürlich eigentlich nicht. Ich hätte ja gerne nur eine Runtime. Performance, Stabilität, Interop, APIs und so weiter und so fort.
Ja, vor allem, weil ja auch die Runtime von WebAssembly ist ja schon im Browser mit drin, dadurch, dass die
virtuelle Maschine
da liegt. Und die muss ich ja nicht laden, aber die andere muss ich ja mitladen, sozusagen, der Client, der es ausführt.
Naja, gut, ich meine, also die WebAssembly Runtime, die ist ja immer da sozusagen. Und wenn ich einen Punkt, was ich jetzt lade, dann lade ich auf die WebAssembly Runtime oben drüber jetzt meine .NET Runtime.
Genau, und die muss halt über die Leitung geschoben werden, wohingegen das andere ja schon im Browser mit drin ist.
Exakt.
Und nicht nichts. Ja.
Wie groß ist das für .NET? Gibt es da eine Hausnummer?
Ich glaube, die MS Core Lib, das ist ja sozusagen die Inkarnation von der .NET Run. Ich müsste nachher nochmal in einem Beispiel gucken, aber ich glaube so um die knappe 1 Megabyte oder sowas.
Mhm. Ja, und ich meine, damit schließt es ja schon, also doof gesagt, also klar, wenn ich was super Hochperformantes habe und meine Intellectual Property ist schon in .NET, dann würde ich es vielleicht machen, aber ich finde so 1 Megabyte ist natürlich schon eine riesige Hausnummer, so, ne, da würde ich halt eher, wenn ich WebAssembly brauche, wahrscheinlich aktuell wirklich auf Rust oder was ähnliches gehen, ne, wo einfach die Runtime viel geringer ist.
Genau, also ich würde diesen Ansatz, den .NET aktuell fährt, wirklich nur dann nehmen, wenn ich wirklich Invest habe in .NET und in C-Sharp. Und zwar sowohl von meinen Mitarbeitern, Know-how, C-Sharp-Erfahrung, als auch in meiner Codebasis, als auch vielleicht vom ganzen Tooling her. Und dann muss ich natürlich eine Rahmenbedingung haben, auf die du hindeutest, die heißt, mir ist es eigentlich egal, ob die Anwendung jetzt 235k groß ist, gzipped oder Brotli compressed oder ob das dann halt, wenn alles fertig ist, dann irgendwie 2,5 Megabyte sind, weil es ist mir egal, ich lade es einmal runter und danach kann ich ja diese ganzen binären Artefakte im Cache-Storage vom Browser ablegen und muss mich dann also nur noch um die Updates und um die Versionierung von diesen binären Artefakten halt kümmern. Aber klar, wenn du sagst, ich hätte gerne etwas super schlankes, super hochperformantes, was in einer Website ist, was von Millionen von Leuten genutzt wird, dann ist das wahrscheinlich nicht der richtige Ansatz.
Ja, also zumindest halt derzeit noch nicht, ne? Ich finde genau. Nämlich dieses, dass wir wirklich dann mal da sind, dass ich eigentlich nur die WebAssembly Runtime brauche und alles andere wird darauf runterkompiliert, finde ich schon sehr, sehr, sehr interessant. Meine nächste Frage, die so ein bisschen anschließt, wäre so, wie denn eigentlich aktuell das Tooling aussieht, wie ich so ein WASM-File erzeuge. So, also ist denn da, kannst gerne das .NET-Beispiel wieder nehmen oder so, oder vielleicht hast du ja auch Ahnung von Rust da in dem Fall. Wie komplex ist es denn jetzt wirklich daraus, dieses WASM-File zu erzeugen? Ist denn das Tooling da schon gut? So? Also wie ist der Workflow? Fühlt sich's gut an oder fühlt sich da das auch noch ein bisschen schwer an?
Also wenn man aus der nativen Welt kommt mit C und mit C++, dann gibt es Extensions für die typischen C++-Compiler, C-Lang oder Clang auch genannt, oder M-Skripten, die können das alle. Also das wird auch ständig weiterentwickelt. Das fühlt sich eigentlich sehr, sehr gangbar und sehr, sehr nativ an, wenn man in dieser Welt unterwegs ist. Ja, also man muss vielleicht noch ein bisschen seinen Code halt ein bisschen umstrukturieren, damit man halt wirklich dann auch ein schönes, dediziertes Interface hat und dann kann man das straightforward eigentlich nutzen. In der .NET-Welt ist es ja jetzt so, dass es eigentlich gar nicht relevant ist, weil diese Fragestellung stellt sich ja nur Microsoft selber, weil die müssen ja die .NET CLR cross-compilen. Die verwenden da natürlich ähnliche Tools, ja. Die verwenden auf der einen Seite M-Skripten, die verwenden aber auf der anderen Seite ihre eigene Toolchain, weil das Ganze basiert auf Mono. Und Mono ist ja diese ehemalige initiale Open-Source-Variante von der .NET Common Language Runtime, die ja dann hergenommen wurde, um so Sachen zu bauen wie Unity. Also Unity 3D, ja, basiert ja auf Mono als Open-Source-Variante von .NET. Oder Xamarin, wo du ja Cross-Plattform-Native-Apps baust, die dann cross-compiled werden wieder in native Zielplattformen wie iOS und wie Android, das basiert ursprünglich auch auf Mono und auf Mono-Compiler. Und eben der neue WebAssembly-Compiler, der basiert auch darauf. Das ist jetzt viel Historie und viel Politik, aber am Ende des Tages ist es so, dass der Typ, der Kerl, Miguel de Icaza, der Mono erfunden hat damals, 2003, und der damals auch Xamarin erfunden hat und gegründet hat, der ist seit ein paar Jahren bei Microsoft und hat dieses ganze Thema zu verantworten, sozusagen.
Cool. Vielleicht daran anschließend noch, weil wir bei Tooling waren, die Frage wollte ich vorhin eigentlich auch schon anschließen. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass aktuell in WebAssembly, wenn ich mit, keine Ahnung, File-API oder sowas kommunizieren will, muss ich JavaScript schreiben. Aber wie sieht denn das Tooling so aus? Also ich gehe mal davon aus, dass ich das hoffentlich nicht alles selbst schreiben muss und dass es jeweils Libraries gibt, die das für mich schon tun. Ich bin da eigentlich nur Libraries ein und kann. Oder, also wie ist es aktuell? Muss ich wirklich das JavaScript schreiben oder habe ich in den einzelnen Sprachen auch irgendwelche Libraries, die das für mich übernehmen? So?
Du kannst beides machen. Also wenn du in einer Firma arbeitest mit dem Not-Invented-Here-Syndrom, dann schreibst du alles selber. Ansonsten, wenn du sagst, ich würde gern produktiv sein, naja, dann gibt es natürlich entsprechende Abstraktionen. Die gibt es auch schon in der C- und C++-Welt für die jeweilige Toolchain. Die gibt es natürlich dann auch in Rust und die gibt es in .NET H genauso. Also in .NET gibt es ein Framework, das heißt Blazor. Und dieses Blazor ist eben genau dieses Single-Page-Application-Framework, wo ich dann basierend auf WebAssembly meinen C-Sharp und .NET-Code gemischt mit HTML und mit CSS und vielleicht auch mit JavaScript-Code eben nehmen kann und kann es dann in WebAssembly-fähigen Browsern ausführen. Und da gibt's schon eine schlanke API, wo ich also wirklich sehr, sehr einfach zum Beispiel aus meinem C-Sharp-Code über einen asynchronen Aufruf dann in das File-API vom Browser kommen kann. Also es ist wirklich ein Einzeiler oder ein Zweizeiler von mir aus.
Das klingt ja irgendwie alles ziemlich cool, wenn wir da jetzt WebAssembly haben, was in Zukunft vielleicht eine eigene Runtime mitbringt, ich alle Sprachen eigentlich darauf cross-compilen kann, ausführen kann, es super schlank ist. Das klingt ja wie etwas, was nicht nur Browser haben wollen, sondern was wir vielleicht auch im Backend haben wollen, oder? Also
yo, ist denn deswegen heißt es auch nicht Web-Browser-Assembly, sondern WebAssembly. Nee, das ist vollkommen richtig. Und es gibt da auch schon entsprechende Vorhaben und Projekte, das zum Beispiel in Node zu integrieren, in Dino sogar schon zu integrieren. In dieser ganzen Blockchain-Welt ist es auch ein ganz gehyptes Thema, aber da halte ich mich mal komplett raus. Muddy Water. Diese Idee, das sozusagen komplett schlank und komplett losgelöst von allen Altlasten, die wir so haben an Runtimes, zu verwenden, um zum Beispiel eine super schlanke, hochperformante Serverless Runtime zu bauen, die sind natürlich da. Das ist klar.
Ja, weil das finde ich nämlich auch, ich hatte so im Vorhinein ein bisschen, als ich drüber gelesen habe, ich wusste nicht viel über WebAssembly, war ja irgendwie auch eins oder eine Sache, auf die man relativ schnell kommt, ist, dass ich weiß jetzt gar nicht, wer Docker gegründet hat, so, aber zumindest diese Aussage im Raum stand, wäre zu der damaligen Zeit, als Docker erfunden wurde, hätte es damals schon WebAssembly, und ich glaube, wie heißt diese Komponente, die im Endeffekt dafür noch notwendig ist, WASI oder sowas, wenn es das damals schon gegeben hätte, wäre Docker gar nicht erfunden worden. Und jetzt so ein bisschen, nachdem du halt ausgeführt hast, so okay, mit dieser super schlanken Runtime und sowas, klart sich dieses Bild für mich so ein bisschen auf, dass es wahrscheinlich genau der Hintergrund ist. Ne? Ich gehe jetzt mal davon aus, Docker, ich brauche ja zumindest irgendwie eine Stripped-Down-Linux-Version oder sowas, um irgendwas ausführen zu können und so. Und wenn du jetzt gerade sagst, Serverless, vielleicht können wir darauf ja noch ein bisschen eingehen, warum dann jetzt eben WebAssembly mit, ich gehe davon aus, WASI oder sowas, so prädestiniert ist für Serverless, weil es wahrscheinlich wirklich super, super schlank ist. Also das, was, genau, was Docker und Linux als Underlying ist, habe ich jetzt einfach nur WebAssembly Runtime, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, also dieses WASI oder WASI, also WASI ist die, oder das WebAssembly System Interface, das ist quasi hinterher, ich sag mal, draufgestülpt worden auf die WebAssembly-Spezifikation und auf die WebAssembly-Implementierungen, um halt ein interoperables System-Interface zu haben. Und ich kann mir durch, also ich bin auf der Serverseite aktuell nicht so wirklich auf dem aktuellen Stand, was da wirklich geht mit WebAssembly. Da tummel ich mich aktuell mehr so im Browser und auf der Client-Seite. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir dadurch halt extrem schlanke, schmale und leichtgewichtige Ansätze bekommen, die weit jenseits von VMs und von Docker-Containern laufen können. Basierend auf diesen WASI und WebAssembly-Ansatz. Aber ich gebe zu, ich habe mir das in der Praxis noch nicht zu Gemüte geführt.
Ja, ich glaube gerade, also zumindest vom Gefühl her ist gerade dieser Runtime-Ansatz halt wirklich schon super interessant, so wenn ich auch gerade bei Java und sowas die gesamte Runtime eigentlich von WebAssembly nehmen kann und so. Es war immer so, ich bin jetzt auch nicht der größte Java-Entwickler, so von daher habe ich immer bei so ein Argument, das man immer leicht nehmen konnte, naja, beim Server, das ja bis die Java-Runtime erstmal hochgefahren ist und so, dauert halt eine Weile lang und so, jetzt vielleicht nicht der beste Ansatz dafür, war erstmal, um sich ein bisschen frei zu kämpfen, warum man kein Java in Serverless nimmt, war es erstmal ein gutes Argument. Wenn natürlich sowas kommt wie WebAssembly und so, zieht das Argument irgendwann nicht mehr so, da wird schon mal mein erstes Argument entkräftet. Von daher klingt es auf jeden Fall schon mal sehr interessant.
Ja, also absolut. Also wenn ich mir das jetzt heutzutage anschaue, wie zum Beispiel AWS Lambda tickt oder auch die Functions in Azure, du musst ja immer komplett diese jeweilige Runtime hochfahren. Ja, ob das Java ist oder Python ist, was unterstützt du noch? .NET Core natürlich, klar. Du hast ja immer diesen Overhead und im Sinne von Cold Start Times, die ich natürlich versuche zu vermeiden, ist natürlich diese ganze WebAssembly-Thematik extrem heiß.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, also vorher war immer so WebAssembly, was man so gehört hat, also die Punkte, die ich vorher immer so ein bisschen gehört habe, obwohl ich wenig darüber wusste, war halt so, aus Performance-Gründen macht man WebAssembly im Browser und so, wenn du irgendwas 3D-mäßig machen willst und so. Für mich war das, also ohne mich damit zu beschäftigen, klang es erstmal so wie so ein bisschen verspielte Technologie oder so die Edge-Case-Dinger, die ich in meinem Alltag eigentlich nicht wirklich brauche. Aber ich finde gerade so, wenn man darauf so ein bisschen eingeht, so mit Runtime und wo WebAssembly mal sein soll, da habe ich jetzt schon viel, da spüre ich so ein bisschen, das wird mal viel mehr Impact haben noch auf meinen Alltag als Entwickler. So. Also ich glaube, da ist schon echt viel Potenzial.
Ja, definitiv.
Cool. Das gibt mir zumindest einen ganz guten Überblick so über WebAssembly. Dennis, du nickst gerade noch so ein bisschen. Hast du Folgefragen zu WebAssembly?
Nee, ich bin eigentlich sehr zufrieden.
Ja, das cool. Klingt auch gut, weil ich finde auch WebAssembly so gefühlt, dann würde ich jetzt eher die Frage stellen, so würdest du sagen, es fehlt noch irgendwas zu WebAssembly, was wir jetzt so gar nicht angekratzt haben, irgendwas konzeptmäßig noch, was man wissen muss, um es zu verstehen, weil, also ich habe jetzt so nach dem Talks-Gefühl, ich habe ein ganz rundes Bild davon.
Also ich glaube eigentlich, wir haben alles besprochen, was Sinn macht. Wichtig ist mir immer, dass wenn ich über etwas nicht 100% Bescheid weiß, dann muss man es halt sagen und dann auch zugeben, sorry, damit habe ich noch nichts gemacht oder ich weiß einfach nicht genug. Das heißt, über diese ganze serverseitige Thematik kann man bestimmt auch nochmal ein Follow-up machen dann. Aber ansonsten, ich glaube, so die Grundidee und die Basisansätze, vor allem in Richtung Client-Anwendung und Webbrowser, die haben wir alle durch.
Ja, cool.
Sehr schön. Dann bleibt uns noch der Pick of the Day, oder?
Der Pick of the Day. Ich feuer
ab. So, Fabi, in der letzten Folge habe ich dich ein bisschen überrascht, als ich dich direkt angesprochen habe nach der Musik.
Mach's ruhig jetzt auch noch, weil es jetzt dieses Mal auch, weil dann passt es nämlich. Ich könnte nämlich anstimmen, das, was der Christian gerade gesagt hat. Mein Pick of the Day ist nochmal der von letzter Woche oder von vor zwei Wochen. Ich habe nämlich vor zwei Wochen, Christian, das OneX Engineer die Seite vorgestellt. Das ist so ein kleines Manifest mit Best Practices, was ein OneX Engineer, der im Kontrast zu diesem 10X-Engineer ist, der irgendwie zehnmal so gut ist wie ein normaler Entwickler, der so ein paar Prinzipien runtergeschrieben hat, die ich eigentlich alle unterschreiben würde und wo ich hoffen würde, dass jeder der Entwickler, mit dem ich zusammenarbeite, diese Prinzipien beherrscht. Und da ich beim letzten Mal nur so ein paar rausgegriffen habe, wollte ich heute nochmal zwei, drei rausgreifen, einfach weil ich wirklich eine coole Seite finde und coole Sachen, die da stehen. Und du hast nämlich gerade gesagt, es ist wichtig, wenn man was nicht weiß, auch zu sagen, dass man es nicht weiß und so. Und da wäre mir nicht mein erster Punkt von den drei, den ich nochmal vorlesen würde. Ein OneX Engineer says, I've never heard of that in lieu of nodding and pretending. Also im Gegensatz zu einfach nicken und sagen, alles klar und so zu tun, als wüsste man zu sagen, ich habe davon noch niemals gehört, finde ich ein super, super Punkt. Deswegen hat es gerade so gepasst, als du es gesagt hast. Und auch noch so Dinge wie doesn't take themselves too seriously, finde ich immer wichtig in Diskussionen und Unterhaltungen. Und auch sowas wie doesn't have to have the entire codebase memorized. Man muss nicht den kompletten Code kennen, um irgendwie ein guter Entwickler zu sein. Man kann auch sagen, das muss ich nochmal nachgucken, das weiß ich nicht. Und genau, lest euch das gerne durch, weil ich würde wirklich hoffen, dass jeder Entwickler, mit dem ich zusammenarbeite, das mal gelesen hat. So, ich finde es sehr gut. Deswegen wollte ich es einfach nochmal nehmen.
Sehr gut. Vielen Dank, Fabian.
Also ich habe es bis jetzt noch nicht gehört. Ich werde mir das nachher auf jeden Fall angucken. Aber die zwei, drei Punkte, die du da schon angeführt hast, die hören sich sehr, sehr sinnvoll und valide an.
Ja, das genau. Kann ich empfehlen.
Cool. Christian, was hast du für uns?
Tja, jetzt ist ja ein Podcast und man sieht nicht, wo ich gerade sitze und was ich hinter mir habe. Seht ihr das hier?
Beschreib es. Ja, ich sehe es. Ich kann
genau, da ist ein Commodore C64.
Ich wollte tatsächlich, hatte ich schon überlegt, dich darauf anzuschauen, aber auch gedacht, im Podcast sieht man das Bild ja nicht. Aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
Wir können ja vielleicht einen Screenshot dann
wir hängen es in die Shownotes.
Platzieren. Also ich bin ein ganz großer Retro-Computing-Fan. Also wie gesagt, 46 Jahre, Baujahr 74, erster Computer 1985, der C64. Bin auch ein ganz großer Commodore-Fan. Leider eine Firma, die es komplett verkackt hat und die es dann auch seit Mitte der 90er nicht mehr gibt. Die hat aber sozusagen die ganze Welt revolutioniert, wenn es um Personal Computer und Home Computer geht. Das heißt, ich beschäftige mich extrem viel mit Retro-Computing, sowohl mit der Historie als auch mit der Hardware, also alles echte Hardware. Ich mag eigentlich keine Emulatoren, wenn ich nicht die echte Hardware fühlen kann. Mhm. Röhrenfernseher, Röhrenmonitore, Floppy-Disks, Datasetten, Modems, gut, mit dem Modem kann ich heute nichts mehr anfangen, aber sie sind einfach noch cool. Und auf der anderen Seite natürlich diese Welt, über die wir gerade eben gesprochen haben, diese super neue, super aktuelle Welt mit WebAssembly. Und da habe ich ein Projekt, das heißt Tiny Emulators oder Tiny Emus. Mhm. Ich schicke euch dann den Link zu, den könnt ihr dann in die Shownotes mit reinpacken. Das ist quasi komplett auf WebAssembly aufgebaut, ein Sammelsurium an 8-Bit- und 16-Bit-Emulatoren, die man dann einfach im Browser ausführen kann. Also C64, die Nintendo-Sachen, ZX Spectrum, Ataris, hast du nicht gesehen. Es ist komplett Open Source, alles auf GitHub. Die ganze Codebasis ist da und du kannst es einfach nutzen, vorgefertigte Images einfach hochfahren und damit herumexperimentieren, beziehungsweise kannst dann customizen und kannst vielleicht sogar das Spiel deiner Wahl dann entsprechend integrieren und dann einfach zocken im Browser.
Ja, geil. Cool. Das ist cool. Auch noch auf WebAssembly. Passt ja perfekt zum Thema. Sehr gut.
Ich habe mir gedacht, da bringe ich mal beide Welten da ein bisschen zusammen.
Ja, ja, sehr cool. Vielen Dank. Ich
mir auf jeden Fall auch mal angucken. Mich vielleicht zurückerinnern. Ich bin zwar noch ein bisschen jünger, aber zumindest auch mein erster Computer, den ich bei mir hatte, war auch ein C64.
Dafür bin ich zu jung.
Ja, dafür bist du zu jung. Das stimmt. Genau. Cool. Christian, vielen, vielen Dank.
Ja.
Das war sehr informativ.
Ja, vielen Dank euch auch.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir hören uns dann einfach wieder und reden noch über die offenen Punkte.
Das wäre überhaupt kein Problem.
Sehr gut. Cool.
Dann unseren Hörern 2 schöne Wochen.
Genau.
Und bis ganz bald.
Bis dann.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Vielen Dank.
Ciao. Tschüss.